Eigentlich wollten wir einfach die ersten Schritte zum Kinderwunsch angehen.
Ganz strukturiert. Kalender auf, Zeitplan gemacht, los geht's.
Und dann haben wir gemerkt, unser Körper hat noch ein paar Kapitel, von denen wir nichts wussten.
Was dazu führte, dass wir einen unerwarteten Weckruf bekommen haben.
Erst ein genetischer Hinweis, dann ein medizinisches Fragezeichen.
Und plötzlich standen wir in einem Strudel voller Zweifel.
Heute erzählen wir, wie aus unserem Start ein Fehlstart wurde.
Und warum das erst der Anfang war, im wahrsten Sinne des Wortes.
Denn das, was wir entdeckt haben,
hat am Ende gleich zwei von uns betroffen.
Bonjour, wir sind Lisa und Kate. Wir sind seit 8 Jahren ein Paar, verheiratet, binational und planen seit 3 Jahren Eltern zu werden.
In unserem Podcast nehmen wir euch mit auf unsere ganz persönliche Kinderwunschreise. Von den ersten Überlegungen über Arzttermine bis hin zu den vielen kleinen und großen Fragen, die sich dabei stellen. Emotional, ehrlich und mit den Fakten, die wir uns selbst gewünscht hätten.
Willkommen im Podcast
Mamas in der Mache.
Diese Folge findet im Jahre 2022 statt oder der Inhalt davon mindestens oder gemeinsam 2023. Da haben wir richtig konkret angefangen, den Kinderwunsch anzugehen. Kannst du dich daran erinnern?
Nö, war ich dabei? Keine Ahnung. Diese Folge behandelt, glaube ich, beide Jahre und 2023, fand ich, war unser gemeinsamer Plan oder beziehungsweise wurde es konkreter, weil ich im Oktober 2022 meinen Master abgeschlossen hatte, wo ich zuvor also in Teilzeit gearbeitet habe und mir gesagt habe, ich werde auf gar keinen Fall jetzt ein Kind kriegen wollen, einfach weil mir die finanzielle Sicherheit sehr wichtig war. Und 2023 musste ich auch noch mein BAföG zurückzahlen, das war auch eine ordentliche Summe, die tat weh.
Ich gratuliere immer noch.
Danke. Fürs Bezahlen, oder?
Ja, klar.
Ja, rechtzeitig auch noch, ne? Ja, ja. Ja, damit habe ich für mich sozusagen diesen letzten Zweifel ausradiert, um zu sagen, eigentlich habe ich jetzt nichts mehr, was mich aufhält, um ein Kind zu kriegen. Und deswegen dachte ich, cool, let's go.
Ja, ich war ungefähr auf der gleichen Wellenlänge, wenn ich mich daran erinnern kann. Hatte quasi mein Volontariat abgeschlossen, also durfte einen richtigen Gehalt bekommen, hatte auch noch ein paar Jahre Erfahrung sammeln können in dem Job und dachte, okay, langsam können wir uns als stabiles Paar quasi
eine Pause gönnen vom Arbeitsleben.
Genau. Nein, können wir das eigentlich konkreter eingehen. Aber vielleicht spule ich einfach.
Du kannst auch spülen.
Ich gehe einfach spülen.
Wir spulen.
Nein, ich spule einfach zurück und erkläre, warum bei mir, unabhängig von dir, 2022 schon sozusagen die ersten Schritte entstanden sind. Und zwar habe ich 2 Schwestern. Und diese 2 Schwestern sind deutlich älter als ich, also 8 und 10 Jahre älter. Und das heißt, sie sind durch die Phasen des Lebens, in die ich mich jetzt begehe, vor mir einfach gegangen. Mhm. Und das heißt auch, irgendwann hat sich auch die Frage des Kinderwunsches bei einer oder bei den beiden einfach gestellt. Und wir haben in der Familie, mein Vater anscheinend, meine mittlere Schwester und ich, eine Chromosominversion. Und meine Schwester hat das erfahren, als sie schwanger werden wollte. Damals war 2011 und daraus ist sozusagen die Info gekommen, dass nur meine mittlere Schwester sozusagen diese Inversion hat, meine älteste Schwester nicht. Die Genetiker haben damals gesagt, naja, Glückwunsch. Die Chancen für eine Fehlgeburt mit so einer Inversion sind ziemlich hoch. Und wenn das Kind sozusagen diese Inversion auch trägt, könnte die sogenannte Katzenschreikrankheit haben.
Kannst du die nochmal erklären? Weil ich kannte die, glaube ich, zuvor auch nicht. Ich dachte wirklich, das sind Kinder, die wie Katzen schreien.
Eigentlich
sei es
ja.
Im Schlaf oder? Ach so.
Das ist also durch quasi körperliche Behinderungen. Machen die Kinder, wenn sie atmen, dieses Geräusch. Beim Einatmen und Ausatmen hört sich sozusagen das Atem wie ein Katzenschrei.
Okay.
Und das ist eigentlich an sich nichts Schlimmes. Also ich meine, Kinder machen einfach Geräusche, aber diese Krankheit baut auf sehr, sehr viele Probleme sozusagen. Also die entwickeln sich einfach nicht wie andere Kinder und das ist eigentlich eine sehr schlimme und tödliche Krankheit. Und dementsprechend, meine Schwester mit diesem ganzen Wissen ist in den Kinderwunsch gegangen und hatte eins Angst, dass sie Fehlgeburt nach Fehlgeburt erlebt und dann, wenn sie das schafft, dass das Kind auch noch sozusagen diese Katzenschreikrankheit kriegt. und kleine süße Anekdote darüber. Meine Schwester hat 3 gesunde Kinder. Sie hat keine Fehlgeburt erlebt und hat mich damals gefragt, ob ich gern Patentante von dem ersten Kind werden möchte, weil sie wollte symbolisch mir sagen, guck mal, die es Sicherheit, kann alles gut gehen. Und das habe ich tatsächlich so mitgenommen, eigentlich durch die Jahre, wo es 2011 überhaupt kein Thema für mich war. Aber da sind wir plötzlich 11 Jahre später. Und die Lisa von 2022 denkt sich, da war was.
Ja.
Und ich wollte diese Fragen für mich lösen. Mhm. Das war nicht so, hey, gemeinsames Projekt, wir machen ein Kind zusammen, sondern ich muss erstmal wissen, kann ich ein Kind kriegen? Was sind die Risiken? Und auf welcher Schwierigkeitsgrad soll ich mich quasi
einlassen? Nee, das stimmt. Also das war eher so, okay, das ist etwas auf deiner Checkliste, die du bearbeiten musst. Deswegen wusste ich Bescheid. Wir haben auch darüber gesprochen. Der Termin war irgendwie ziemlich schnell da, hatte ich das Gefühl. Also du hast dich ziemlich schnell darum gekümmert.
Man muss sagen, ich wusste auch nicht, wo anzufangen. Ich wusste nur, ich muss zu einem Genetiker. Und dann bin ich ganz naiv zu meinem Gynäkologen gegangen und habe dem reifen Mann erklärt, dass ich langsam Richtung Kinderwunsch gehen möchte. Das war eigentlich eine der ersten Rückschläge, die ich bekommen habe in dieser ganzen Reise des Kinderwunsches. Ich bin ganz naiv dahin gegangen und habe gesagt, ich habe dieses Problem in meiner Familie. Ich möchte ein Kind mit meiner Frau. Was habe ich schon gesagt? Also da
war hat da er die so Reaktion schon so, ja.
Der hat einen Sprung in seinem Stuhl gemacht und wie mit der Frau? Ich meinte, ja, ich bin mit einer Frau zusammen. Also da habe ich schon ein sehr, sehr Unwohlgefühl bei ihm identifiziert.
Also er hat das direkt tatsächlich angesprochen. Mit einer Frau. Es war nicht nur, dass seine Augenbraue gezuckt hat und man gemerkt hat, ui, da hat man gerade was gepiekt, sondern er hat es wirklich verbal nochmal angesprochen.
Naja, das ist genau wie die Leute, die dir fünfmal die Frage stellen. Meinst deine Freundin oder deine Freundin? Ja, Freundin.
Also das hast du noch bekommen?
Naja, also das habe ich kann mich daran erinnern, als wir zusammen gezogen sind, dass ich überhaupt sozusagen mit der Agenturin wollten. Die haben nicht verstanden. Ich habe fünfmal gesagt, das ist meine Partnerin. Ich habe alle möglichen Wörter genutzt, um zu sagen, ich bin mit einer Frau zusammen. Die Leute raffen das manchmal nicht. Und das war genau diese Situation wieder.
Fair enough. Man muss vielleicht dazu sagen, das hätte ja auch eine WG sein können. In dem Alter, also wir waren U30, da ist man vielleicht nochmal in WGs. Beim Kinderwunsch ist es, glaube ich, schon eindeutiger, wer ich bin.
Der reifere Mann hat nicht gehört. Sein Gesicht hat sich ganz dreistig, also eine Mischung zwischen drastisch und dreist, drastisch geändert in dem Moment.
Ui, weil ich kann mir richtig vorstellen, dass sich da so eine richtig spürbare Spannung plötzlich aufgebaut hat.
Aber das ist auch noch besser geworden.
Vor allem beim Gynäkologen, das ist super.
Ja, also bis dahin habe ich nicht mit ihm über mein Privatleben gesprochen, der brauchte ich nicht für die Untersuchungen und so weiter. Aber in dem Fall, das war schon ein wichtiges Element, weil es so darum ging, dass ich sage, wir gehen zu einer Kinderwunschklinik, wir machen das nicht so DIY zu Hause. Das war meine Vorstellung zu der Zeit damals. Und dann habe ich ihm gesagt, aber in meiner Familie gibt es diese Chromosominversion. Ich müsste einfach das bei mir erforschen lassen. Ich weiß, dass ich eine Inversion trage. Ich weiß nicht, ob es dieselbe wie meine Schwester ist. Ich weiß nicht, was es für Folgen hat. Und da hat er mir gesagt, okay, kein Problem, finde ich sehr spannend. Also da war er wieder voll dabei, weil er dachte, das ist eine coole Herausforderung. Ein bisschen was anderes als den normalen Gynäkologenalltag. Hat mir meinen Zettel vorbereitet.
Die Überweisung oder was?
Ja. Und dann habe ich den Fehler gemacht, nur noch eine Frage zu stellen. Nämlich habe ich ihm erzählt, wie es für meine Schwester gelaufen ist, dass sie quasi die Möglichkeit hatte, eine Fruchtwasseruntersuchung zu machen, um zu sehen, ob das Kind diesen Gendefekt trägt und dass es aufgrund von dieser Krankheit schon wichtig war, das zu wissen, weil es vielleicht zu bestimmten Entscheidungen geführt hätte. Damit meinte ich natürlich, ob man ein Baby behalten möchte, der vielleicht nicht lebensfähig ist oder nicht lang oder der einfach leidet oder was auch immer. Und ich habe gefragt, naja, es wäre für mich auch vielleicht wichtig, dass ich weiß, was ich habe, weil ich auch vielleicht diese Untersuchungen machen soll und dann weiß ich nicht, wie es in Deutschland ist, wie lange man sozusagen so eine Entscheidung treffen kann. Und da habe ich die Pandora-Box aufgemacht.
Also wir reden konkret von Schwangerschaftsabbruch.
Genau. Ne? Und ich wollte wirklich, ich war einfach nur, ich habe nie gesagt, ich möchte unbedingt einen Schwangerschaftsabbruch machen.
Klar,
ich habe nur gesagt, okay, was sind die Optionen? Also was sind die Optionen in Deutschland? Warum es für mich wichtig ist, eine Antwort zu haben? Und was für invasive Untersuchungen vielleicht bei mir nötig wären? Und er hat richtig so ganz plump geantwortet und mir gesagt, na, und was ist, wenn ihre Schwester erfahren hätte, dass das Kind eigentlich eine Geninversion hat, was hätte sie gemacht? Hätte sie einfach die Schwangerschaft abgebrochen? Und mit so einem vorwurfsvollen Ton, dass ich mich einfach nur unter der Erde verkriechen wollte in dem Moment.
Das ist furchtbar.
Und ich bin aus der Praxis rausgegangen, hatte meine Überweisung.
Immerhin.
Habe gesagt, nie wieder. Weil in meinem Kopf ist richtig ein Satz von meiner ältesten Schwester wieder geläutet, wo sie mir gesagt hat, Lisa, wenn du den Kinderwunsch angehst, musst du bei einer Gynäkologin oder bei einem Gynäkologen sein, bei dem du dich wohlbehütet fühlst. Du musst eigentlich das Gefühl haben, die Person ist da, um dich zu unterstützen, will einfach nur den Wohl von deinem Kind, von dir, von deiner Familie und nicht das Gefühl haben, dass man dich, also in dem Fall, was habe ich gedacht, nicht das Gefühl haben, dass dann man dich judged die ganze Zeit, also dich überhaupt für deinen Gedanken verurteilt.
Ja, auf jeden Fall. Also man möchte ja den nötigen Raum haben, eben solche Fragen zu stellen, weil wie du sagst, gerade in der Gynäkologie finde ich generell als Frau möchte man sich sicher und wohlbehütet fühlen, egal was auch immer anzusprechen, aber wenn es dann nochmal eine Stufe tiefer geht und intimer wird und auch verletzlicher, gerade beim Kinderwunsch, finde ich das unglaublich wichtig, dass man sich wohlfühlt. Also ich hätte genau das Gleiche gemacht und ich weiß noch, wie du mir das erzählt hast, wo ich dachte, okay, weg da, unbedingt, weil das geht nicht. Also wenn wir das alleine schon nicht mal hypothetisch ansprechen können und darüber sprechen können, was sind überhaupt die gesetzlichen Rahmen und dass nicht professionell geantwortet wird, sondern gleich ein Vorurteil oder ein Vorwurf entgegengeschmettert wird, dann funktioniert das nicht.
So habe ich das auch gesehen. Ich hatte einfach meine magische Überweisung, bin dann zum Humangenetiker gegangen und ihr müsst euch einfach nur verstehen, Lisa, die Französin, die geht einfach dahin und spricht mit einem Genetiker. Also ich hätte sehr gerne eine Aufnahme von diesem Gespräch, was er alles für Fahrwörter eigentlich da um sich herum geschmissen hat und ich saß da und dachte, mir versteht nichts. Also mein Deutsch ist nicht schlecht, aber ich glaube für jede muttersprachliche Person wäre schon eine Herausforderung gewesen.
Ich wollte gerade sagen, ich kann mich an nicht medizinische Termine erinnern, aber zum Beispiel beim Notar ähnlich. Ich verstehe nicht. Und ich glaube, du hast vielleicht noch einen gewissen Vorteil mit dem Französischen, dass du einige lateinische Begriffe zuordnen kannst oder sie ähnlich sind wie im Französischen. Ich wäre komplett lost gewesen. Ich glaube, ich wäre keine Hilfe gewesen. Wir hätten beide da gesessen und hätten wahrscheinlich schwitzige Hände bekommen und gedacht, oh Gott.
Also es war ein lustiger Termin.
Für wen?
Ja, wahrscheinlich für ihn, wobei er, glaube ich, in meinen Augen einfach nur Fragezeichen manchmal gesehen hat. Aber du kennst mich, wenn ich etwas nicht verstehe, dann stelle ich auch Fragen. Es war ein sehr langer Termin. Mehr als lustig, es war lang. Falls es irgendjemand interessiert, es ist sehr interessant, weil man erstmal durch die Generation geht.
Das ist cool.
Erklärt, okay, in meiner Familie unerfüllten Kinderwunsch, wo es Kinderwunsch erfolgreich gab, wer bekannt ist, um diese Chromosomeninversion zu tragen. Und dann hat er für sich so einen kleinen
Stammbaum gemalt.
Mhm. Okay. Also Schema-Stammbaum gemacht. Und dann hat er mir gesagt, okay, jetzt habe ich alle Informationen, die ich brauche. Sie haben hoffentlich verstanden, worum es geht. Und dann hat er mir gesagt, okay, jetzt werde ich recherchieren, ich werde forschen und ich melde mich, wenn ich Ergebnisse habe. Dann habe ich mein Blut abgegeben und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen. Und da kommen wir zu dem Thema Kinderwunsch, was es heißt für einen Kinderwunsch. Also wir hatten die Infos für meine Schwester. Wenn sie ein Kind kriegen möchte, hat sie hohe Chancen, ein Fehlgeburt zu erleben. Mhm. Und wenn sie es schafft, kann das Kind auch diese Inversion tragen. Und es könnte dazu führen, dass diese Katzenschreikrankheit einfach auftaucht. Das waren die Informationen, mit der ich sozusagen zu diesem Termin gegangen bin. Und für mich war erstmal wichtig zu wissen, habe ich genau die gleiche Inversion, also auch die gleichen Risiken, beziehungsweise ist die Forschung weitergekommen in dieser Hinsicht, weil ich auch nicht wusste, muss ich eine Fruchtwasseruntersuchung machen.
Was ja sehr invasiv ist.
Nein, nicht mehr so. Und zu der Zeit meiner Mutter war es sehr invasiv. Jetzt mittlerweile ist es schon sehr fortgeschritten, aber glaube ich, das ist der Traum für keine Frau eigentlich, sich vorzustellen, dass man eine lange oder mittellange Nadel durch die Bauchdecke kommt, um sozusagen Furtwasser aus der Furtblase quasi zu entnehmen. Aber ich wollte mich darauf vorbereiten. Ende der Geschichte. Ich habe später einen Anruf bekommen mit der Ausgangssituation. Wenn Sie schwanger werden möchten, haben Sie aktuell dieselben Chancen und Risiken wie jeder Frau Ihres Alters. Mit dem Gedanke, dass ich schon wusste, ich werde 35 oder über 35 sein, wenn ich schwanger werde.
Aber hey, ich kann mich erinnern, das war eine krasse Erleichterung.
Mhm. Dass man nicht denkt, okay, man fängt schon mit schlechten Chancen an. Mhm. was sehr lustig ist in der Hinsicht, dass ich jahrelang gesagt habe, ich bin einfach eine Furchtbarkeitsmaschine. Ich habe keine Pille genommen, weil na, es gibt nicht so viele große Vorteile zu sagen, wir sind in eine gleichgeschlechtliche Beziehung. Das ist eher sozial manchmal eine Herausforderung. Mhm. Aber mindestens für meinen Körper habe ich mich nicht mit Hormonen jahrelang eigentlich voll gepumpt. Und das war meine Aussage. Also als ich wieder an diese genetische Inversion gedacht habe, war es natürlich für mich nicht mehr so, also ich hatte nicht so viel Selbstsicherheit wie zuvor.
Ja.
Und jetzt hat er mir wieder bestätigt, ist alles gut, wir sind doch eine Vollbarkeitsmaschine. Nee, also ohne Witz, der meinte, dass die Forschung eigentlich so weit ist, dass es nicht genug Fälle gab in der Literatur, um zu bestätigen, dass diese Katzenschreikrankheit tatsächlich oft hervorkommt durch diese Inversion.
Mhm.
Also bin ich dann zu meiner Frau zurückgegangen mit voller Motivation und Elan.
Und weiterhin einfach nur dem Wissen, du hast die Chromosomeninversion und hast damit die Glückszahl Nummer 5, weil jetzt es auf dem 5. Chromosom ist.
Chromosompaar.
Ja. Paar ist, genau. Und deswegen bleibt die 5 weiterhin die 5, weil es ist keine Unglückszahl, es ist ja weiterhin ein besonderes Merkmal, ein cooles Merkmal.
War eine Weile lang sogar meine Trikotnummer beim Handball.
Mhm.
Also Nummer 5 weiterhin positiv und dann gehen wir ganz glücklich weiterhin in die Planung oder haben wir uns weiterhin Gedanken gemacht, okay, was machen wir jetzt?
Genau, und mit der Meldung hätte man ja sagen können, cool, 2022, wir legen los. Wir haben aber jetzt auch gesagt, 2023 ging es dann eigentlich mit einem anderen Ereignis weiter. Und warum haben wir nicht direkt losgelegt? Naja, also erstmal hattest du deinen Termin ziemlich zum Ende des Jahres 2022. Und wie du gerade gesagt hast, spielst du Handball, ich ebenso. Und das war für uns nochmal wichtig, die Saison zu beenden, um irgendwie so einen würdigen Abschluss zu haben von einem Sport, den du zumindest, solltest du direkt schwanger werden, nicht mehr ausführen kannst. Und sind eigentlich recht positiv da rangegangen. Also wir wussten, alles klar, im Mai geht's weiter.
Und im Mai war nicht nur Abschluss Handball, sondern ich habe plötzlich an einem Wochenende ganz, ganz starke Bauchschmerzen gehabt, was an sich keine große Ausnahme für mich ist, weil meiner Periode seitdem ich 16 war, habe ich immer wieder große Schmerzen gehabt. Und ja, das Wochenende ist vergangen. Leider sind die Schmerzen doch länger geblieben. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass du dir auch Sorgen gemacht hast zu der Zeit.
Ja, na klar. Also das waren ja so eine Schmerzen, die sind beim Aufstehen passiert. Also immer, wenn du irgendwie auch zusätzlich noch eine Bewegung gemacht hast, irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist nicht mehr, was man so vielleicht periodentypisch nennt. Und gleichzeitig hast du mir auch zum Teil beschrieben, dass du auch nicht mehr richtig einordnen konntest, was es ist. Und es wurde ja von Tag zu Tag nicht besser. Und ich kann mich sogar noch dran erinnern, wir haben ziemlich schnell, warum auch immer, gedacht, vielleicht hat es was mit deiner Darmflora zu tun. Und haben gelesen, hey, da gibt es doch Sauerkrautsaft. Lass uns mal Sauerkrautsaft trinken. Und ich glaube sogar auf nüchtern Magen morgens. Und das haben wir, glaube ich, ein paar Tage durchgezogen.
Also haben wir uns gequält.
Ich fand's okay irgendwann, aber ja, wir haben das tatsächlich geäxt und ich glaube zusätzlich noch rote Beete-Saft getrunken. Es gab keine Besserung. Also wir haben, wie gesagt, das erst versucht mit so Haushaltsmitteln, alte Oma-Rezepte und so weiter, das zu lindern, aber nichts wurde besser.
Also die Schmerzen waren tatsächlich die ganze Zeit da und ich glaube, meine ganze Familie, meine Frau, alle können bestätigen, wenn ich anfange, nicht mehr normal und viel zu essen.
Stimmt.
Da sollte man sich Gedanken machen. Und da war auch sozusagen Sport auch keine Option mehr.
Mhm.
Und ich kann mich daran erinnern, dass ich zu meiner Ärztin gegangen bin und die war ziemlich zuversichtlich, hat mir gesagt, hey, geh nach Hause, iss einfach Zwieback, ein bisschen Hühnersuppe, wird schon besser gehen.
Ich weiß nicht, ob man zuversichtlich sagt oder nicht ernst nehmend. Also ich meine, man hätte ja ein bisschen mehr zuhören können. Ich weiß nicht, ob sie dich untersucht hat richtig mit auf dem Bauch rumdrücken oder irgendwie sowas. Gut, okay, immerhin. Aber ich finde, zuversichtlich ist so ein Wort, wo ich denke, also das letzte Mal, dass mir jemand gesagt hat, geh nach Hause und iss Zwieback mit Hühnersuppe, ist, als ich ein Kind war. Und wahrscheinlich war das auch meine Mutter selbst, die das einfach gemacht hat. Aber
wer weiß, du siehst mich tough. Vielleicht sagte sie, ja, das ist ein kleiner Mimimi. Aber auf jeden Fall finde ich, vielleicht war ich nicht Mimimi genug. Also hätte ich richtig so geschrien, als sie auf meinen Bauch gedrückt hast und so, dann hätte sie sich mehr Gedanken gemacht. Auf jeden Fall bin ich nach Hause gegangen, ist nicht besser gegangen. Und dann bin ich wieder dahin gelatscht.
Man muss dazu sagen, du hast tatsächlich sogar Zwieback gekauft und zum ersten Mal gegessen, oder?
Also haben wir immer noch hier gelagert.
Stimmt, das ist immer noch im Brotfach. Zumindest die letzte Palette, weil ich gesagt habe, ja okay, das erinnert mich an meine Kindheit. Manchmal kann man das essen mit so ein bisschen Marmelade drauf oder Honig drauf, obwohl es ja eh schon süß ist, aber hey, ich mag süß, aber okay. Aber ja, es ist immer noch da. Und ich weiß noch, du hast ein Stück abgebrochen, hast gesagt, das geht gar nicht. Wo ich dann noch gesagt habe, komm, okay, Hühnersuppe, das machen wir, kein Problem. Vielleicht kannst du die Krümel da eintunken oder sowas, aber nee, es ging nicht runter.
Lustig, ich glaube, wir haben das eigentlich als Symbol behalten, einfach um uns
wohnen. Wahrscheinlich. Vor allem, das ist immer noch gut in der Verpackung,
glaube ich. Auf jeden Fall bin ich wieder dahin gegangen und da hat sie gesagt, naja, lass uns einfach einen Ultraschall machen. Und bei dem Ultraschall hat sie wieder nichts gesehen und hat mir gesagt, naja, weiterhin munter Hühnersuppe trinken. Ich lache jetzt, aber es ist richtig so, sagt man auch ein gelbes Lachen auf Deutsch? Nein, ne? Auf Französisch, man sagt un rire jaune, das ist, wenn man nicht ehrlich lacht, weil ich finde das so absurd, dass diese Dame, wenn man weiß, was danach kommt, mich zweimal nach Hause geschickt hat und Spoiler, hat nichts geholfen und dann habe ich versucht, eine Zweitmeinung zu holen und zu der Zeit und heute immer noch ist es nicht einfach, als neue Patientin in eine Praxis aufgenommen zu werden. Ich sehe mich noch weinend am Telefon, richtig am Betteln, bitte, bitte, ich möchte einfach nur eine Zweitmeinung haben. Es hat ewig gedauert, bis endlich eine nette Dame, eine Internistin mich aufgenommen hat und ich habe noch mehr geweint, als sie tatsächlich mir die Tür aufgemacht hat und mir gesagt hat, meine Kleine, setz dich hin und erzähl mir, was los ist. Und da habe ich gesagt, wow, jemand hört mir zu. Also pathetisch, ne? Aber
ja, es ist furchtbar, dass das so schnell die Dämme zum Brechen bringt, weil man muss sich dann einfach mal vorstellen, wie schlimm die Lage für dich war und wie schlimm das auch war, abgewiesen zu werden, weil so muss man es ja einfach mal nennen. Also vor allem das zweite Mal sogar bei der Ärztin, wo du gesagt hast, hey, es hat nichts gebracht, es tut mir leid, ich habe dieselben Schmerzen, es ist furchtbar, ich halte das nicht mehr aus und dann kommt einfach nichts und du wirst nach Hause geschickt. Und wie gesagt, das Schlimme, du versuchst Hilfe zu suchen. Also ja, wir wissen, in Berlin ist es nicht so einfach, einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, vor allem so spontan. Aber auch da nichts zu haben. Und dann macht die Dame die Tür auf. Ich kenne sie ja auch, es ist eine ältere Dame, klein und die hat so was Großmütterliches an sich. Und wenn sie dann, und ich war ja auch schon mal bei ihr, wirklich sagt, setz dich mal, mein Schätzchen, was ist denn los? Also, mich hat sie auch schon zum Weinen gebracht, mehrmals.
Gut, und jetzt mache ich das kurz, weil das ging auch relativ schnell, ab dem Moment, wo jemand mir zugehört hat und mich ernst genommen hat. Sie hat einen Ultraschall gemacht, hat gesagt, Sie gehen jetzt zur Notaufnahme. Es gibt großen schwarzen Flecken in Ihrem Bauch. Und ich kann gerade nicht sagen, es ist ein gastroenterologisches Problem. Zungenbrecher. Oder ist es gynäkologisch? Auf jeden Fall ab zur Notaufnahme.
Ja.
Bin dahin gegangen, bin direkt bei der Gynäkologie gelandet und mir wurde gesagt, innerhalb von 5 Tagen müsstet ihr operiert werden, weil 2 Riesenzysten an den Eierstücken da vorhanden sind, plus noch eine innere Blutung im Becken.
Das ist irre. Also wirklich, du saßt ja auch vorher schon sehr lange dort in dem Klinikum. Und ich weiß noch, wie ich auf Arbeit war, beziehungsweise im Homeoffice und die ganze Zeit mit dir in Kontakt stand und nicht wusste, was ist nun und so weiter. Und dann bekommst du so eine Nachricht. Also,
ja.
Wie war das? Also, wie war das? Ist da Panik in dir ausgebrochen erstmal oder war das so, okay, jetzt weiß ich wenigstens, woran ich bin, ein bisschen ein Stück weit Erleichterung und die kriegen das ja schon hin? Oder wie haben sie dich auch da begleitet in dem emotionalen Prozess?
Nein, man hat mir gesagt, es ist schon ungewöhnlich, dass man 2 Zysten parallel hat, dass man auch noch eine innere Blutung, da hat man mir ein Wort geäußert, was ich schon irgendwann gehört hatte und ich hatte schon auch meine Gynäkologin gefragt, habe ich etwa Endometriose und so weiter, ohne richtig sicher zu sein, dass ich weiß, was es ist.
Und da können wir vielleicht einmal kurz einhaken für all diejenigen, die gar nicht so richtig wissen, was ist überhaupt Endometriose. Ich habe das mal rausgesucht und ich würde das mal kurz vorlesen. Und zwar bin ich auf der Seite von der Endometriose-Vereinigung. Das ist ein, wie gesagt, Verein, der sich dafür einsetzt, dass mehr Sichtbarkeit und Aufklärung dafür folgt und auch Menschen dahingehend unterstützt werden. Und die haben direkt auf ihrer Startseite eine Definition sozusagen. Endometriose ist eine gutartige, jedoch chronisch verlaufende Erkrankung. Bei Endometriose wächst Gewebe, welches der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutterhöhle. Dieses Gewebe siedelt sich beispielsweise an den Eierstöcken, im Bauch- und Beckenraum, am Darm oder Bauchfell an. Deswegen auch Bauchschmerzen, ne, die du da hattest. Endometriosegewebe verfügt über die Eigenschaft, prinzipiell an jeder Stelle des Körpers wachsen zu können. In einigen Fällen kann es auch außerhalb des Bauchraumes, zum Beispiel in der Lunge, vorkommen.
Finde ich eigentlich super befremdlich oder beängstigend, wenn du das liest, so tatsächlich. Und gut, dass ich das nicht so richtig wusste, als ich zu der Gynäkologin gegangen bin. Aber sie meinten, könnte man durch sozusagen die OP bestätigen lassen, dass diese Zysten daran liegen. Auf jeden Fall, wie ich mich gefühlt habe, ja, Leute, die das ernst nehmen, ich freue mich, aber ich hätte nie erwartet, dass man mir sagt, dass ich eine Operation quasi haben soll. Also das war echt Überforderung in dem Moment.
Glaube ich.
Und ja, Termin, ich werde operiert, man hat alles also quasi repariert. Und dann wurden auch quasi Gewebe entnommen, um festzustellen, hat diese Dame Endometriose oder nicht. Ja, es ist ein bisschen nicht optimal gelaufen, weil erstmal war keiner da, um mir richtig zu erklären, sozusagen, ob man da schon etwas sehen konnte. Ich habe nur ein Protokoll gelesen, habe mir gesagt, okay, ich kriege irgendwann einen Befund und weiß Bescheid wegen Endometriose. Und der Befund kam und es war
negativ.
Genau. Das heißt, okay, ich habe jetzt sozusagen alles, was mir wehgetan hat, ist weg. Ich habe keine Endometriose. Das ist eine gute Nachricht, was ich dachte, also zu der Zeit, ne? Und ich muss einfach nur warten, dass die Schmerzen heilen im gynäkologischen Bereich, damit ich überhaupt wieder an Kinder denken kann.
Ja, das heißt, du warst auch erstmal krankgeschrieben und ich weiß noch, also mehr als rumliegen war kaum möglich. Oder vielleicht noch gerade so sich hinsetzen, weil es so schmerzhaft für dich war. Und ja, einfach auch Kräfte zerren. Also ich weiß auch noch, wie du natürlich versucht hattest, es war nämlich mein Geburtstag, Tage darauf. Und du wolltest trotzdem unbedingt was mit mir unternehmen, wo ich schon längst gesagt habe, es ist okay, wir holen das nach. Wir müssen auch nichts was Großes machen, sondern ne, lass uns, ich weiß nicht, hier was bestellen und wir schauen Filme oder keine Ahnung was. Und ich weiß noch, es war echt schlimm, fand ich, wie du versucht hast, das Haus zu verlassen, die Treppen runterzugehen.
Och. Du wirst emotional.
Ja, weil ich gesehen habe, was du vorher ja schon für dolle Schmerzen hattest und dich durchgezwungen hast. Und als man dann mit der Diagnose wusste, wie schlimm das eigentlich war, vor allem zu hören, dass du bereits innere Blutung hattest, da sind bei mir alle Alarmglocken hochgegangen. Und du dann auch danach noch sehr außer Gefecht gesetzt warst, sehr, ja, Schmerzen hattest und trotzdem so viel für mich machen wolltest, was überhaupt nicht nötig gewesen wäre, das tat mir so unfassbar leid und trotzdem konnte ich dich nicht stoppen.
Was haben wir gemacht? Lasertag oder so? Ich kenne mich nicht mehr daran.
Ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall irgendwo hingefahren.
Das war kein Lasertag.
Ja, das hätte ich nicht erlaubt.
Aber was mir wieder durch den Kopf kommt, ist, ich hatte nicht nur meine Schmerzen von der OP, sondern ich habe gemerkt, es gibt eigentlich immer noch Schmerzen, die ich davor hatte.
Mhm.
Und das ist, wo ich richtig frustriert war und dem Ganzen wieder auf den Grund gehen wollte und tatsächlich bei meiner Gynäkologin gefragt habe, hey, Pathologie für Endometriose sagt nein. Aber ich habe irgendwie ein anderes Gefühl. Und die hat mindestens die Ehrlichkeit gehabt, mir zu sagen, es tut mir leid, ich habe richtig keine Ahnung von Endometriose. Ich empfehle Ihnen, zu einer anderen Praxis zu gehen. Da sage ich Hut ab für Ärzte, die einfach ganz ehrlich sind und dich wieder orientieren zu Leuten, die vielleicht mehr Ahnung haben, lieber als dir zu sagen, das hast du nicht.
Ja, richtig.
Und da bin ich zurück zu meiner Allgemeinärztin, meiner Internistin, habe ihr davon erzählt und sie hat mir gesagt, ah, ich kenne da einen Chefarzt, der nimmt normalerweise nur Privatpatienten, aber wenn ich sozusagen eine bestimmte Überweisung schreibe, dann könnte er dich eventuell aufnehmen und schauen, ob du da Endometriose hast. Und ich bin zu dieser Praxis gegangen und er stand vor mir mit seiner studentischen Begleitung, die er quasi ausgebildet hat bei dem Thema Endometriose, und hat mir gesagt, seien Sie nicht erschrocken, wenn ich Sachen beschreibe. Ich werde sehr, sehr viel reden. Sie werden nichts verstehen. Aber das ist für meine Kollegin, damit sie lernt. Und dann mache ich eine Zusammenfassung und ich sage Ihnen alles.
Ich finde es sehr, sehr professionell und gut durchgeführt, weil manchmal wird man ja mit solchen Begriffen vollgeklatscht und denkt sich am Ende, was? Und muss dir selber alles erfragen.
Aber ich habe richtig was gedacht in dem Moment.
Okay.
Aber das war ein sehr langer Ultraschall und ich habe nur gehört, hier, hier, hier. Das ist ungefähr, was ich verstanden habe von dem Ganzen.
Mhm.
Und dann hat er mir gesagt, sie haben tatsächlich 3 Herden Endometriose im Bauch.
Halleluja.
Also Bauch heißt Gebärmutter, heißt, was war das, Hüftbeuger und dann am Darm. Und er meinte, das erstaunt mich gar nicht, dass sie solche Schmerzen haben und gehabt haben in den letzten Jahren. Dem Moment, das ist das erste Mal, wo ich richtig Luft, also eingeatmet habe und dann, wo ich dachte, wow, endlich habe ich eine Antwort.
Mhm. Ja.
Und ich finde das krass, dass es eigentlich über so viele Jahren quasi hinaus gelaufen ist. Ich finde das krass, dass ich mindestens 4 unterschiedliche GynäkologInnen in Berlin besucht habe mit dieser Frage.
Mhm.
Und einmal hat man mir tatsächlich gesagt, naja, wenn Sie eine richtige Diagnose haben möchten, dann sollten Sie operiert werden und dann ein ganzes Leben die Pille nehmen, weil man kann sowieso nichts dagegen machen. Also ist es, was Sie wollen, wenn Sie mit den Schmerzen leben können, dann sollten Sie einfach weitermachen.
Sehr empathisch. Aber ich glaube, das ist auch dieser Punkt, dieses Narrativ war ja eigentlich sehr, sehr lange, zumindest auch in der Gesellschaft, dass Periodenschmerzen völlig normal sind. Das gehört einfach dazu. Und tatsächlich habe ich auch persönlich für mich gedacht, ja, klingt ganz logisch, weil meine Gebärmutterhaut, also ganz oft gibt es ja dann auch die Gebärmutterhautfetzen, die sich ja erstmal aufbaut und die sich dann auch abbaut und mit ausmenstruiert wird, wo ich dann dachte, ja, okay, kann ich mir irgendwo herleiten, dass das so eine Schmerzen führt. Ich habe immer gedacht, wow, muss das aber so eine krassen Dimension haben? Warum muss das so doll schmerzen? Aber das war immer so meine Schlussfolgerung. Deswegen habe ich das nie hinterfragt. Und auch, weil das im Bekanntenkreis ja das völlig Normalste war, dass du die ersten Tage mit Wärmflasche, Schmerztabletten und gleichzeitig Übelkeit, wenn nicht sogar Ohnmachtsfälle, weil so dolle Schmerzen zu kämpfen hast, war normal unter Frauen. Es ist Wahnsinn.
Also da kommen wir zum Punkt. Ich habe schon sehr heftige Schmerzen gehabt mit Strahlen von Knie bis zu Brüste und so weiter. Aber was du beschreibst, beschreibst du aus deiner eigenen Erfahrung. Du sprichst über krasse Schmerzen mit Übelkeit und das ist etwas, das ich nicht erfahren habe. Und als du mir erzählt hast, dass du das eigentlich erlebst, da habe ich gesagt, klingt nicht so gut.
Ja, also ohnmächtig bin ich noch nie geworden. Das ist tatsächlich eine Freundin von mir. Aber ich konnte tatsächlich nie meine Schmerztabletten in mir behalten. Ich habe mich immer wieder übergeben, sodass es also zu nichts geführt hat. Und jetzt ist es zum Glück so, dass ich nicht mehr so starke Übelkeit habe, aber so dolle Schmerzen, dass wenn ich die Schmerztablette nehme und sie einsetzt, ich so müde werde, dass ich nicht mehr fähig bin, irgendwas zu machen und ich einfach tief einschlafe, weil mein Körper, glaube ich, so kämpft. Aber ja. Wusste man alles nicht. War alles normal.
War alles normal. Aber einmal, dass ich mindestens eine klare Diagnose gehabt habe, dann dachte ich, spread the love. Ich bin zu meiner Frau gegangen, habe gesagt, du hast auch richtig üble Schmerzen. Es ist nicht normal. Hat man mir jetzt erklärt, dass es nicht normal ist. Vielleicht solltest du eigentlich bei dir schauen. Und dadurch, dass wir eigentlich eine Praxis des Vertrauens hatten, hast du dich da auch gemeldet?
Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt einen Gynäkologen, mit dem ich jetzt auch nicht so zufrieden war. Also ich fand ihn jetzt nicht super empathisch, der hat zwar seinen Job gemacht, aber es war dann so Und dachte mir dann, okay, was soll's? Also warum nicht? Es kann ja nicht schaden, da einfach mal hinzugehen. Direkt beim ersten Ultraschall hat sie gesagt, ah, Sie haben ja Adenomyose. Und dann habe ich gesagt, wie bitte? Was ist das denn jetzt? Was? Ja, ja, das ist eine Form von Endometriose. Okay, und was heißt das jetzt? Naja, und da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass es noch eine weitere Form gibt. Die Erkrankung ist quasi nur in der Gebärmutter, wo man sagen könnte, na super, dann ne, hast du es an einem Fleck. Also nicht überall Schmerzen wie bei dir, die in verschiedenen Körperteile auch ausbrechen und ausstrahlen. aber dafür sind die sehr heftig. Also wie kann man das auch feststellen? Sie hat da beim Ultraschall die Gebärmutterwände gemessen und gemessen, dass die unregelmäßig dick sind und an der einen Stelle deutlich dicker. Das heißt, da habe ich einfach viel mehr Gewebe, was nicht normal ist. Und ja, das führt einfach zu diesen heftigen Schmerzen und auch in meinem Falle zu starken Blutungen, die eben auch dann zu diesen Schwäche ja, Anfällen, würde ich jetzt mal sagen, führen. Also, dass ich mich an den ersten zwei Tagen wirklich kaum wach halten kann und zu nichts wirklich fähig bin.
Und dann stehen ein Kate und ein Lisa mit diesen Informationen, waren ganz munter in ihrer Entscheidung, sozusagen den Kinderwunsch anzugehen. Und na, die eine dachte Vorbackersmaschine, die andere ging einfach unbeschwert durch diese Erfahrung. Und dann erfährt man, dass beide eigentlich tatsächlich Adenomiose und Endometriose haben, was eigentlich, sagen wir das ganz klar, keine gute Karten für schwanger werden einfach ist.
Absolut gar nicht, ja. Und das hat mir meine Gynäkologin auch nicht im pessimistischen Sinne, aber schon medizinisch, fachlich deutlich gemacht, dass es durchaus sein kann, dass ich vor allem damit Schwierigkeiten haben kann, genauso wie du, weil du ja auch Adenomyose zusätzlich zu den ganzen Herden im Körper hast. Man muss sich vorstellen, wir wollten ja eigentlich im Mai anfangen, so war der Rückblick in Ende 2022 und das hat nochmal so viel in Frage gestellt und Verunsicherung mit sich gebracht, dass wir dachten, huh, aber was heißt denn das jetzt? Du wurdest operiert, aber es hat nicht den Erfolg gebracht. Also es wurde gefühlt das Minimalste entfernt, trotzdem wucherte es weiter in dir. Also ich habe mir das wirklich richtig vorgestellt, wie so, weil man ja auch sagt Herde, also wie so Feuerstellen, die überall inflammatoire sind, also die entzündlich sind und überall Schmerzen verursachen. Und ich wusste wirklich an dem Punkt nicht, ja, was macht man jetzt?
Du sprichst so französisch, inflammatoire.
Ja, mir fiel das Wort gerade wirklich nicht ein.
ja, also ich glaube, du hast Mai 2022, aber das war Mai 2023 bei der OP. Und tatsächlich, ich glaube, als du die Diagnose gehabt hast, damit wir uns wieder in dieser Zeitachse positionieren, waren wir Ende 2023, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja, ich glaube schon im Herbst.
Ja, und genau, was hat das für uns bedeutet? Weil im Endeffekt bin ich ein bisschen älter als Kate. Und es war für mich logisch, dass ich eigentlich, weil wir die Chance haben, beide gern austragen zu wollen, dass ich trotzdem die Erste bin, weil ich älter bin. Und dann hieß es, naja, ich habe Endometriose. Dann war es auch noch klarer, weil ich wusste, es kann eigentlich dazu führen, dass ich entweder keinen erfüllten Kinderwunsch habe oder dass es lange dauert.
Ja.
Aber dann erfahren wir, dass Kate das auch hat.
Ja, das war... Genau, also wie du sagst, ich habe mir in dem Moment nicht die Frage gestellt, beziehungsweise als wir nur deine Diagnose hatten, hey, sollte ich eher starten? Für mich war trotzdem klar, wir machen das mit dir. Aber ja, ich habe dann auch gedacht, hui, das kann ein langer Ritt werden. Mal sehen, wann wir das schaffen. Und ich habe tatsächlich mir auch wirklich die Frage gestellt, was macht das mit unserer Beziehung, falls das mit dir nicht klappt und nur bei mir es klappt. Bis ich dann natürlich meine Diagnose hatte und dann auch dachte, okay, was macht das, wenn es bei uns beiden nicht klappt, wenn es nur bei einer Person klappt? Weil natürlich wollen wir Kinder oder ein Kind mindestens und oder anders, wollen Eltern werden, aber wir wollten halt auch gerne in diesem Prozess der Schwangerschaft sein. Also das macht es ja nochmal aus, was vielleicht andere Paare nicht so haben, wo nur eine Person diesen Wunsch hat und wir hatten beide diesen Wunsch. Und ich habe wirklich Angst gehabt, was das mit unserer Beziehung macht zum ersten Mal.
Ja. Also ich glaube, ich habe mir nie so viele Fragen wie du gestellt. Ich sage nicht,
dass Tada, jetzt kommen sie raus.
Ich sage nicht, dass es schlecht oder dass es gut ist, aber bei mir, ich bin eine sehr lösungsorientierte Person und denke, okay, Thema Humangenetik, Hack, ist geschafft, ist alles gut. Dann Endometriose, nicht gut. Aber ich habe eine Lösung. Mir wurde gesagt, du nimmst einfach die Pille, nicht die Verhütungspille, sondern eine Pille gegen Endometriose für eine Zeit zwischen 6 Monaten, einem Jahr und dann machen wir wieder einen Check, wie das aussieht.
Buh.
Weil
Hormone.
Ja, tatsächlich, ich hatte mir das erspart jahrelang, aber da durfte ich. Und es wurde mir gesagt, Vorteil ist, dass die Regeln aussetzen, in der Zeit. Das heißt, die Endometriose kann sich nicht weiterentwickeln, weil jede Periode tatsächlich diese Herde aktiviert und durch die Blutung können auch neue Herde entstehen.
Ja.
Dadurch hatte ich sozusagen ein paar Monate Ruhe und dazu meinte mein Arzt mindestens, dass man auch die Chance haben könnte, dass diese Herde, die schon da sind, auch vielleicht sogar schrumpfen. Also nie komplett, aber dass sie weniger werden. Von daher hatte ich einen Plan und ich habe angefangen mit der ersten Pille, die man mir verschrieben hat. Jo, meine erste Erfahrung, nicht die beste. Ich habe einfach durchgeblutet, die ganze Zeit.
Ja, also wirklich Horrorszenario. Wir beide nie mit der Pille in Berührung bekommen und plötzlich blutest du nur noch und hast auch gleichermaßen Schmerzen oder hattest irgendwelche Nebenwirkungen noch, weiß ich noch.
Ich habe nicht mehr Schmerzen gehabt, ich habe nur die ganze Zeit Schmerzen gehabt. Es war schon richtig hart und irgendwann bin ich tatsächlich bei der Notaufnahme gelandet, weil es so schlimm war, dass ich von der Arbeit eigentlich wegtransportiert werden sollte von meiner Partnerin, die mich abgeholt hat und bin direkt zur Notaufnahme gegangen. Da haben sie gesagt, okay, geht gar nicht, wir geben dir eine andere Pille. Und ab diesem Moment habe ich angefangen, die Monate runterzuzählen, dass ich mindestens diese 6 Monate erreiche. Genau, da war der Plan und Kate hat erstmal beobachtet und
bewertet.
Genau, und das war unser Fehlstart. Warum nennen wir das Fehlstart also?
Ich weiß nicht, bildet euch eure eigene Meinung. Nein, aber das war ja von vorne bis hinten nicht das, was wir geplant hatten. Und aus der ersten Folge haben wir auch schon gesagt, wir sind Menschen, die sehr gerne die Zukunft geplant haben und uns vorgestellt haben, wie das Ganze abläuft. Und hallo, hier kommt das Leben und es ist nicht geradlinig und es ist nicht unbedingt planbar.
Genau, also ich möchte auch einmal betonen, Fehlstart heißt nicht scheitern. Ne? Das
ja,
ist,
genau.
Es war einfach nur, so linear ist es nicht, wie du sagst. Es ist einfach, erstmal wird man gebremst, dann muss man sich die Zeit nehmen, um zu verstehen, was die Sache ist, verarbeiten und dann weitermachen. Weitermachen in der Erwartung, dass man uns später ein nächstes Update gibt, was die nächsten Schritte sein könnten, wenn es welche gibt. Was haben wir daraus gelernt?
Ich glaube, ganz vorne dabei steht, vertraue deinem Körpergefühl. Also lass dich nicht unbedingt abservieren, wenn man es so nennen kann, bei irgendwelchen Ärzten oder Ärztinnen, sondern sei hartnäckig und geh dem auf den Grund, wenn du sagst, irgendwie hilft das alles nicht. Es sind keine Hirngespinste, es ist immer was dran. Und ich finde, es ganz schlimm, dass man sich so dahinter klemmen muss oder so immer wieder in die Überzeugung gehen muss oder manchmal sogar in die Rechtfertigung, dass man Hilfe benötigt und die Hilfe auch ernst genommen wird.
Was habe ich gelernt? Ich bin doch keine Fruchtbarkeitsmaschine. Ich bin aber eine, wie nennt man das auf Englisch?
Aufstehmännchen.
Nee, ich bin ein Tough Cookie. Ich mag diesen Begriff auf Englisch. Ich bin eine harte Nuss. Ich habe richtig jahrelang mit Endometriose gekämpft und mir gedacht, das ist normal, sind normale Schmerzen. Und richtig von einem Chefarzt, von einem Mann zu hören, hey, da habt ihr schon was, was erlebt. Tut gut, irgendwie mindestens die Anerkennung zu haben. Ich war nicht verrückt, alle diese Jahre nach an Worten zu fragen und so weiter. Das finde ich schon ein gutes Selbsterkenntnis.
Aber hat sich generell auch was an deiner Grundeinstellung geändert zum Kinderwunsch oder zu unserer Planung? Also wir hatten ja jetzt super viele neue Informationen, positiv als auch negativ, wie wir zu Beginn gesagt haben. Aber hat sich da irgendwas für dich verändert?
Definitiv. Also bei mir, es war immer, ja, ich möchte meine Lage kennen. Ich möchte wissen, okay, womit werde ich rechnen können? Aber ab dem Moment, wo ich gewusst habe, okay, es gibt doch viele Hindernisse auf dem Weg, dann war ich in der konkreten Planung. Da war es nicht mehr, irgendwann wollen wir es, jetzt muss ich alles anfangen zu machen, damit wir überhaupt eine Chance haben, zu einem Punkt ein Kind zu kriegen.
Ja, geht mir ähnlich.
Also die dramatischen Erkenntnisse oder Erlebnisse einfach in eine Kraft oder in einen Antrieb quasi verwandelt, so würde ich da sehen.
Ja.
Okay, das war heute viel Input. Danke, dass ihr euch durch die Fahrbegriffe und unsere Gedanken mit uns durchgehört habt.
Und nächste Woche werden wir auch weniger medizinisch, versprochen.
Wir wussten zu dem Zeitpunkt, wie es gesundheitlich um uns stand.
Ab dann konnten wir uns endlich auf unser eigentliches Projekt fokussieren und trotzdem war die Frage, wo fangen wir an?
Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr sagt, hey, das kenne ich, dann schreibt uns.
Ihr findet uns auf Social Media unter Mamas in der Mache. Wir freuen uns über Feedback, Nachrichten, Likes und natürlich auch Follows.
Danke fürs Zuhören.
Wir sind Kate
und Lisa. Das war unser Podcast
Mamas in der Mache.